Ich würde gerne euch etwas vorlesen aus der Hoffnung für alle, und zwar aus Galater. Galater Kapitel 5. Mein Thema heute Abend ist Frieden mit Gelassenheit durch die Stürme des Lebens. Mit Gelassenheit durch die Stürme des Lebens. Geht das überhaupt? Galater 5, Abvers 13, fortfolgende bis 26. Ihr könnt es auch einfach mal so, dass ihr nicht abgelenkt seid, vielleicht jetzt durch eure Elberfelder Bibel auch, einfach mal so den Hoffnung für alle Text so auf euch wirken lassen. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Interessant, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfällt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen, ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen prahlen und dadurch Kränkungen und Neid hervorrufen. Also so dieser Abschnitt aus Galater 5, so, das ist so die Hoffnung für alle, beschreibt es mit Leben durch die Kraft des Geistes. Die Elberfelder macht klar deutlich, da kommt es noch spezifischer hervor, klarer hervor, wie der Kampf zwischen Fleisch und Geist ist, zwischen unserem selbstsüchtigen Leben und Geist ist. Ich habe gesagt, Frieden mit Gelassenheit durch die Stürme des Lebens. Das Wort Gelassenheit, wenn du dir das anschaust, Gelassenheit wird im Lexikon übersetzt mit Gleichmut, innere Ruhe, Ruhe oder Gemütsruhe. Das ist eine innere Einstellung, die Fähigkeit, vor allem in schwierigen Situationen die Fassung oder eine unvoreingenommene Haltung zu bewahren. Sie ist das Gegenteil von Unruhe, Aufgeregtheit, Nervosität und Stress. Während Gelassenheit, das überspringen wir. Das Wort Gelassenheit stammt vom mittelhochdeutschen Wort Gelassenheit, also Gelassenheit, bedeutet Gottergebenheit. Laut Sprachforschung bedeutet der mittelhochdeutsche Ausdruck gelassen, also gelassen, sich niederlassen, sich Gott ergeben. Aktuell bedeutet es abgeklärtes Wesen, Ruhe, Gleichmut. So, und dann sagt man sich, wie will man so etwas leben? Das ist ja unmöglich. Und da sind wir bei dem Punkt Frieden. Jeder Mensch wünscht sich Gelassenheit, doch der Großteil von uns wird wohl zugeben, dass wir eher gestresst als gelassen sind. Denk mal so ein bisschen in deinen Alltag. Wie geht das so ab? Und die Frage für manche ist, gibt es einen Weg, den Frieden wirklich zu erleben, den uns Jesus versprochen hat? Wenn wir in Galater 5 gelesen haben, da steht, nach der Liebe und der Freude folgt in der Aufzählung der Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5,22 der Frieden als Frucht des Geistes. Diese Eigenschaft ist für Christen durch die Kraft des Heiligen Geistes abholbereit. Sie kann sich in unserem Leben entfalten, wenn wir es zulassen. Gemeint ist ein innerer Friede, unabhängig von äußeren Umständen. Deshalb habe ich auch dieses Bild hier so gewählt. Ihr seht, das Unwetter tobt, aber da sitzt jemand ganz gelassen unter so einem kleinen Schirm. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass wir drei Arten von Frieden brauchen. Jesus hat versprochen, kurz bevor er ans Kreuz ging, in Johannes 14, Vers 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ich lese da wieder aus der Hoffnung für alle. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Das war kurz bevor er starb. Meinen Frieden. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Mein Friede, den ich schenke, sagt Jesus, ist ein anderer Friede. Ist nicht ein Friede, wie man ihn allgemein denkt, in der Welt zu haben oder zu bekommen. Interessant ist ja auch, dass Jesus seinen Frieden als Geschenk bezeichnet. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch, ich schenke ihn euch. Ein Geschenk des Friedens. Das heißt, wir können das weder erarbeiten noch verdienen. Egal wie sehr wir uns anstrengen, diesen Frieden kriegen wir nicht. Diesen Frieden gibt es nur durch Jesus. Jesus sagt, diesen mache ich euch als Geschenk. Manche Leute versuchen sich Frieden einzureden. Ich werde halt bekennen und bekennen und bekennen. Friede, Friede in meinem Haus, Friede in meinem Leben. Aber du kannst dir diesen Frieden auch nicht einreden. Es ist von Gott ganz einfach so, dieser Friede ist ein Geschenk. Er sagt, meinen Frieden schenke ich dir. Ich gebe dir meinen Frieden. Ich schenke dir meinen Frieden. Es ist nicht ein Friede, wie die Welt ist. Der ist kurzlebig, wird immer wieder gebrochen, kann immer wieder gebrochen werden. Friede ist ein Geschenk, eine Gabe von Gott, die wir einfach annehmen müssen. Wir nehmen den Frieden. Jesus sagt, ich schenke euch meinen Frieden. Und er sagt, möchtest du dieses Geschenk annehmen? Und wir treffen dann die Entscheidung, was wir damit machen. Ich sagte, drei Arten von Frieden. Zum ersten, geistlicher Frieden. Im Römer 5, Vers 1, wieder aus der Hoffnung für alle lese ich, heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, könnt ihr ein bisschen mehr Licht machen, Serafine? Licht hochfahren, Licht, genau. Nachdem ihr nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen, nachdem wir angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das Fundament, auf das es ankommt. Wir müssen unseren Frieden mit Gott gemacht haben, ehe wir in anderen Bereichen Frieden erfahren können. Die Bibel sagt von Jesus, er ist der Friedefürst. Und sie sagt nicht nur, dass er der Friedefürst ist, sondern die Bibel sagt auch, er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Also wir können diesen übernatürlichen, nicht irdischen Frieden nur bekommen durch Jesus Christus. Und wir können nur in Frieden mit Gott kommen durch Jesus Christus. Die Frage ist, hast du diesen Frieden bereits gefunden? Hast du diesen Frieden für dein Leben erfahren? Weil es gibt nur einen Weg, diesen übernatürlichen Frieden, der alles verändert und der wirklich uns auch in Gelassenheit reinbringt in den Stürmen des Lebens. Wenn wir diesen Frieden wollen, dann geht das nur über Jesus. Anders können wir diesen Frieden nicht haben. Sonst sind es Anstrengungen, Bemühungen, die schlussendlich doch wieder immer leer ausgehen. Also erstens geistlicher Frieden, den bekommen wir und da kommen wir hinein, einfach durch Jesus Christus, und wir müssen Frieden schließen mit Gott. Menschen, die keinen Frieden schließen mit Gott, können auch keinen emotionalen Frieden haben, können auch keinen dauerhaften Beziehungsfrieden haben. Weil die Basis für dauerhaften Frieden liegt in Gott durch Jesus Christus. Zweitens, emotionalen Frieden. Wir brauchen emotionalen Frieden. Zuerst müssen wir aber, um emotionalen Frieden zu haben, zuerst müssen wir Frieden mit Gott haben. Danach können wir Frieden finden, Frieden von Gott haben. Also ein Mensch, der sagt, ich will Gottes Frieden haben, kann ihn nicht bekommen, es sei denn, er nimmt Christus in sein Leben auf und dann sagt Gott, jetzt schenke ich dir meinen Frieden. Und diesen Frieden bekommt man nur, wenn man zu Christus kommt. Weil es ist ein Friede, der nicht zu diesem Weltsystem gehört. Nicht, die Bibel sagt, Jesus sagt, es ist nicht ein Friede, den die Welt gibt. Sondern mein Reich, oder sein Reich, sagt Jesus, also mein Reich, so, ich zitiere Jesus, er sagt, ist nicht von dieser Welt. Sondern mein Reich ist aus dem Reich Gottes, aus dem Reich meines Vaters, da komme ich her. Und Jesus sagt, der Friede, den ich dir gebe, ist nicht der Frieden, den man hier auf der Erde bekommt. Es ist ein Friede, der in unserem Reich existiert. Das ist ein übernatürlicher Friede. Und diesen Frieden kann man nur haben, wenn man Frieden mit Gott geschlossen hat. Dann bekommen wir diesen Frieden. Seid ihr noch da? In Kolosser 3, Vers 15 lesen wir, in eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen. Aber in unserem Herzen kann Friede nur herrschen, wenn der Friedefürst oder Jesus, der unser Friede genannt wird, in unserem Herzen wohnt. Ich komme nochmal zurück. Wir können übernatürlichen, göttlichen Frieden nur haben, wenn wir Frieden mit Gott schließen. Und Frieden mit Gott, sagt die Bibel, schließen wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, sprich niemand kommt auch zum Frieden, außer durch mich, sagt Jesus, außer durch ihn selbst. Wir kommen nicht zum Frieden, außer durch Jesus. Und Jesus sagt, ich bin die Tür zum Vater. Jesus sagt, ich bin die Tür, ich bin die Tür auch zum Frieden. Denn ich bin die Tür zum Reich Gottes. Und was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und in das Reich Gottes werden wir hineingeboren auf übernatürliche Weise durch den Geist Gottes. Wir werden ja nicht Christen dadurch, dass uns irgendjemand mal als Baby in eine Kirche getragen hat oder uns jemand vielleicht als Erwachsener genötigt hat, in eine Kirche oder Freikirche zu gehen. Sondern Jesus sagt es ganz einfach, so viele ihn aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also man wird kein Kind Gottes durch eine Taufe. Egal ob Baby oder Erwachsen. Dadurch wird man kein Kind Gottes. Sondern Kind Gottes wird man dadurch, dass man Jesus Christus in sein Leben einlädt und sagt, du sollst jetzt mein Herr sein, dir folge ich und jetzt sind wir ein Kind Gottes. Jetzt sind wir Christ. Solange wir nur getauft sind, ob nun als Baby oder Erwachsener, solange wir sagen, das gehört halt oder ich entscheide mich für die christliche Religion, da könntest du dich genauso auch für einen Hamburger mit Pommes entscheiden. Weil die Entscheidung zur christlichen Religion nützt dir gar nichts. Weil christliche Religion ist genauso tot wie alle anderen Religionen auch. Und Jesus, als er kam, hat er Religion abgeschafft. Er erklärte, jetzt kommt das Leben. Als Jesus kam, sagte er, ich bringe Leben. Ich bringe nicht neue Religionen. Natürlich hat die Kirche über die Jahrtausende oder die Christenheit es verstanden, daraus wieder Religion zu machen. So dass wir in unserem Land etwa 2/3, 3/4 der Leute haben, die aufgrund ihrer Babybesprengung zum christlichen Lager gehören. Aber statistisch gibt es in Deutschland nur 2% bibelgläubiger Christen. Der große Teil glaubt überhaupt nicht an Gott. So. Man ist also kein Christ dadurch, dass man zu einer Kirche gehört. Nur weil ich das Standesamt mal besucht habe, deshalb bin ich ja noch nicht unbedingt verheiratet, sondern ich muss mit jemandem dorthin gehen, mit dem ich ein Bündnis schließe. Was ich ja mit meiner Frau getan habe, als wir noch jung waren. Ein Bündnis geschlossen. Ja, ich will mit dir gehen. Und das geschieht, wenn wir Jesus aufnehmen. So viel ihn aufnehmen. Jesus, ich schließe jetzt ein Bündnis mit dir. Ich sage Ja zu dir. Von heute an bin ich dein Begleiter und du bist mein Begleiter. Wir gehen jetzt zusammen durch dieses Leben. So fängt Christsein an. Und das wird dann beim Standesamt besiegelt, nämlich bei der Taufe. Ich spreche jetzt mal geistlich. Da wird es dann besiegelt. So, wir müssen also um diesen Frieden, der uns mit Gelassenheit durch die Stürme des Lebens bringt, um diesen Frieden, der nicht von dieser Welt ist, zu empfangen, müssen wir zuerst Frieden mit Gott haben. Und dann sagt er, in eurem Herzen wird dieser Friede Christi herrschen. Dazu seid ihr auch berufen. Wozu sind wir berufen? Dass in uns Frieden herrscht. Wir sind dazu berufen, dass Frieden in uns ist. Und das ist nicht abhängig von Umständen. Das griechische Wort, das hier mit herrschen übersetzt wird, in euren Herzen herrsche der Friede Christi, oder die Elberfelder nimmt ein anderes Wort, aber das griechische Wort, das hier mit herrschen übersetzt wird, kommt nur dieses eine Mal in der Bibel vor und meint so viel wie Schiedsrichter sein. Diesem Vers zufolge sollen wir den Frieden Gottes Schiedsrichter in unserem Leben sein lassen. Was macht ein Schiedsrichter? Wir haben ja schon viel Fußball geschaut in den letzten Wochen. Was macht so ein Schiedsrichter? Der sorgt für Frieden auf dem Fußballplatz. Der sorgt dafür, dass mit rechten Dingen, gut, ich weiß, in den ersten Spielen gab es Schiedsrichter, die haben eher für Unfrieden und für Stress gesorgt. Da hat manch einer gesagt, Karl mal droppe. Also, das war, aber allgemein ist ein Schiedsrichter dafür da, Frieden zu schließen. Das ist so, jemand kommt und fault dich, und was macht der Schiedsrichter? Und alles steht. Alles steht. Und was ist, wenn einer nicht gehorcht, was er sagt? Dann gibt's gelbe Karte oder rote Karte. Verstehst du? Wenn der Schiedsrichter pfeift, dann wird getan, was er sagt. Und die Bibel sagt, der Friede Gottes ist dieser Schiedsrichter in uns. Der Friede Gottes. Das heißt, jemand regt dich fürchterlich auf, tut dir vielleicht sogar weh, verletzt dich und du denkst dir so, dem zeige ich's aber. Und du bist gerade dabei, dem zeige ich's aber, und dann hörst du, der Friede, der Schiedsrichter in dir sagt, du streitest nicht. Du schaffst Ruhe. Du lebst Frieden aus. Der Friede Gottes ist Schiedsrichter. Und dieser Friede, wir haben Christus eingeladen, somit ist dieser Friede in unserem Leben gekommen, er selber ist unser Friede, und er sagt, wo ich Schiedsrichter bin, wird nicht mehr gestritten. Wo ich Schiedsrichter bin, da wird sich nicht beschimpft. Wenn wir mit bösen Worten dann übereinander herfallen wollen oder fallen, dann macht er sagt faul. Er ist Schiedsrichter. Stell dir mal vor, wie das Leben sich verändert, wenn du, jemand greift dich an, jemand verletzt dich, jemand tut dir übel. Bisher bist du gewohnt, auf Unrecht mit eigenem Unrecht zu antworten. Wir nennen das natürlich, ich verteidige mich ja nur. Aber stell dir mal vor, du würdest auf diesen Schiedsrichter hören und er sagt, Frieden. Jetzt überleg mal, jemand keifert dich an, jemand lässt seinen Zorn über dich ergehen, jemand ist ärgerlich über dich und du hörst in deinem Innern auf den Schiedsrichter. Und manches Mal ist es so, du denkst, tief Luft holen und ja, in Ordnung, ich höre auf den Schiedsrichter. Den Frieden hat Jesus uns nicht gegeben, damit wir besser unsere Burger und Pommes und unsere Steaks verdrücken können und dabei doch eine ruhige und Gelassenheit haben bei unseren Grill-Events. Nein, nein. Den Frieden hat er uns gegeben, gerade in stürmischen Zeiten. Gerade wenn die Stürme des Lebens sind, da brauchen wir Frieden. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch und dieser Friede wird euer Schiedsrichter sein, wenn wir es erlauben. Wenn wir es nicht erlauben, dann kriegst du irgendwann Platzverweis. Die rote Karte. Oder wie es ja früher hieß, die Arschkarte. Ihr wisst, das ist die, als es nur Schwarz-Weiß-Fernsehen gab. Und wenn der Schiedsrichter früher, man sah ja nicht rot und gelb und was, man sah nur, der zog eine Karte und die war halt dunkel, Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und wenn dann Fußball gespielt wurde und der Schiedsrichter die Karte, der zog sie immer dann aus der Gesäßtasche, hielt sie hoch und das Publikum sagte, jetzt hat er seine Arschkarte gekriegt. Daraus wurde die Arschkarte. Das ist eigentlich die rote Karte. Ne? So, und Jesus ist gekommen, damit Frieden herrscht. Er ist gekommen, damit Frieden herrscht, auch unter den Nationen. Und Friede wird nur möglich sein durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat uns diesen Schiedsrichter gegeben, der dafür sorgt, dass du und ich gelassen bleiben können, selbst wenn um dich und um mich herum das Chaos ausbricht. Wieso können wir das? Weil wir seinen Frieden haben. Wenn du diesen Frieden noch nicht hast, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann solltest du heute Jesus in dein Leben aufnehmen. Denn nur dann kommt dieser Friede in dein Leben. Vielleicht bist du aber so weit schon abgewichen mit deinem Leben von Christus, dass du Christus vielleicht sogar verlassen hast. Dann hast du diesen Frieden verloren. Dann ist Jesus hier und bietet dir heute Abend neu seinen Frieden an, um Wiederherstellung zu bewirken. Drittens Beziehungsfrieden. Als drittes brauchen wir Frieden mit anderen Menschen. Du weißt sicher aus eigener Erfahrung, dass es in Beziehungen nicht immer ohne Stress abgeht, oder? Oder habt ihr alle stressfreie Beziehungen? Nein, nein. Der Alltag ist anders. Wir müssen irgendwie mit unserem Chef klarkommen. Wir müssen mit der Familie klarkommen. Vielleicht mit deinem Vermieter klarkommen. Mit deinen Verwandten musst du irgendwie auskommen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Und wir sind regelmäßig Konflikten und Kritik und auch Konkurrenz ausgesetzt. Ständig werden wir in Konflikte hineingezogen. Und das heißt in Römerbrief Kapitel 12, Vers 18, soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Dein Ehepartner ist ein Mensch. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Lebt mit allen, soweit es auf euch kommt. Und weißt du, wir haben immer, wenn wir Christus in unserem Leben haben, haben wir immer die Wahl, unser Recht durchboxen zu wollen oder Friedensstifter zu sein. Du kannst deine Ehe nicht auf einen gesunden Boden stellen, solange du streitest. Es muss irgendwann im Leben, muss einer in der Ehe die Entscheidung treffen, ich werde ein Friedensstifter, egal was mein Ehepartner macht. Und selbst wenn ich dabei sterbe, ich werde mich nicht mehr dazu missbrauchen lassen, auch im Unfrieden zu leben. Ich entscheide mich, dem Frieden Gottes Schiedsrichter in meinem Leben sein zu lassen. Ich erlaube, dass der Friede Gottes sich bemerkbar macht und sagt, Herbert, halte Frieden. Herbert, halte Frieden. Das ist eine Entscheidung. Und das ist erstmal kein seliges Gefühl. Aber weißt du, im ersten Moment bist du da und sagst, ja, ich entscheide mich, ich nehme diesen Frieden und ich werde mich nicht rächen. Ich werde nicht Schimpfwort mit Schimpfwort vergelten. Ich werde nicht mit Rache antworten. Nein, das werde ich nicht tun. Im ersten Moment ist das so. Aber weißt du, was danach ist? Die Schrift sagt an anderer Stelle, wenn du dich entscheidest für Frieden, dann kommst du in ein ruhiges Fahrwasser. Du kriegst dabei gute Gefühle. Aber schau doch mal, wie geht es uns, wenn wir auf Unfrieden mit Unfrieden reagieren und antworten. Was geht dann hinterher ab? Ach, hätte ich doch bloß meinen Mund gehalten. Hätte ich das bloß nicht getan. Was tun wir? Wir verklagen uns. Wir verdammen uns, richtig? Und das heißt, also Streit, auf Streit einzugehen, ist wesentlich schmerzvoller und zerstörerischer, als wenn wir uns für Frieden entscheiden. Frieden zerstört übrigens nicht. Frieden zerstört nicht, sondern wir kommen wirklich da zum Frieden. Soweit also es an euch liegt, soweit es euch möglich ist. Gibt es Christen heute Abend hier? Okay. Ist der Friede Gottes in dir? Ist es dann möglich, Frieden zu halten? Okay, also ihr sagt mir heute Abend, Protokollführer, haltet das mal fest. Die Versammlung hat gesagt, sie haben den Frieden Gottes und es ist möglich, Frieden zu halten. Das haben wir jetzt notiert. 6.7.2014. Ich entscheide mich für Frieden. Ich halte Frieden. Und die Bibel sagt, Frieden gegen jedermann. Du sagst, siehst du, Herbert, da haben wir es schon. Die Frau ist nicht mit inbegriffen. Gegen jeden Menschen. Gegen jeden Menschen. Ich habe die Tage gelesen, fand ich auch sehr interessant. Bin ich eigentlich in dem Sinn noch nie so drüber gestolpert. Eines Vormittags, als ich dann einen Bibelvers da las, dann heißt es, Gott schuf sie Mann und Frau in 1. Mose 3 oder 5 war es, müsste ich mal nachschauen. Da steht dann, und dann fand ich was ganz Interessantes. Und er nannte beide Mensch. Er schuf sie männlich, weiblich, und er sagt, aber beides ist Mensch. Und er sagt Galater wieder, ihr seid beide einer in Christus, da gibt es keinen Unterschied, weder Mann noch Frau. So, also der Schlüssel, also er sagt hier, und in Philipper 4,3 sagt er, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Setzt alles dran. Wörtlich im Grundtext heißt es, seid voll Eifer. Sei voll Eifer. Kämpfe dafür. Setze dich dafür ein, Frieden zu stiften. Was sagt die Schrift in Bezug auf Frieden und Heiligung? Im Hebräerbrief, jaget nach dem Frieden gegen jedermann, gegen jeden Menschen und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Das heißt, wenn du und ich nicht dem Frieden nachjagen, werden wir Jesus nicht sehen. Jagt nach dem Frieden gegen jedermann, sonst werdet ihr nicht den Herrn sehen. Du kannst ihn nicht im Alltag sehen, deshalb ist dein Leben dann auch trübe. Da sind die Wolken von Ärger und von Verletzung und Streit, die sind da. Sie verdecken das Gesicht Jesu. Du siehst es nicht. Du siehst nur Chaos. Und die Dämonen, sie erfreuen sich bester Gesundheit, toben sich aus in deinem Leben, in deiner Familie oder Ehe, wo immer es ist, und in deinem Job. Sie toben sich aus, um dich bedrückt und niedrig zu halten. Aber du kannst das durchbrechen, indem du dich entscheidest, dem Schiedsrichter in deinem Innern zu folgen. Ich werde Frieden stiften. Sag mal deinem Nachbarn, du. Von heute an werde ich ein Friedensstifter. Nein, nein, du solltest das schon sagen zu deinem Nächsten, ihm nicht jetzt nicht den Vogel zeigen. Nein, nein. Nein, hat keiner gemacht. Ich muss ja gucken fürs Internet. Hat keiner einen Vogel gezeigt. Nein, nein. Aber wörtlich heißt es, seid voll Eifer, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Seid voll Eifer. Das heißt, da klemme ich mich hinter. Das ist die Sache, wo ich sage, ich werde das nicht mehr aus meinem Leben weglassen. Ich werde mit allem, was ich bin, werde ich dahinter stehen, dass in dem Umfeld, in dem ich lebe, wo immer es sein mag, ich werde dort Frieden stiften. Ich werde Frieden stiften. Und nochmal, wir können es. Warum? Weil der Friede Gottes ist in unseren Herzen, richtig? Jesus, der Friede ist, ist in unseren Herzen, richtig? Und er sagt, der Herr Jesus, wenn er in uns wohnt, der wird jedes Mal, wenn du Streit verursachen willst, wird er sagen, ich bin der Schiedsrichter, halte Frieden. Und dann können wir uns über den Schiedsrichter hinwegsetzen. Diese blöde Ziege hat mich aber angemacht. Und dieser alte Trottel, der guckt mich immer sowieso blöd an. Und dann seid ihr mitten in Friedensangeboten. Nein, nein. Der Schiedsrichter sagt, noch einmal, Friede. Und wir brauchen uns nicht mal anstrengen. Warum? Weil der Friedefürst in uns lebt. Wir haben den Frieden. Wir müssen das nur auspacken. Wir müssen zugreifen und sagen, ich werde jetzt Frieden leben. Ich werde Frieden stiften. Du wirst merken, wie schnell deine Beziehungen in Ordnung kommen. Beziehungen oder Frieden in Beziehungen kannst du nur haben, wenn du selber anfängst mit Frieden. Und ich habe mit Marita im Laufe unserer Jahrzehnte des Dienstes, wir haben so viele Gespräche gehabt mit Ehepaaren. Und ich musste sagen, manches Mal bin ich verzweifelt. Da habe ich gesagt, Herr, wäre es nicht wirklich besser, die lassen sich scheiden? Das kann ja kein Mensch mehr aushalten. Und der Herr sagt, ich will aber nicht Scheidung, ich will, dass sie Frieden haben. Und weißt du, wie sich das verändert hat in Ehen? Und da könnte ich mit Namen nennen, werde ich nicht, dann wüsstet ihr alle, was für Zankhähne vielleicht heute Abend hier auch sitzt, eine ehemalige, das weiß, oder auch Aussaat. Aber weißt du was? Wie sich das veränderte? Eines Tages hat einer in der Ehe gesagt, egal was kommt, ich werde Frieden stiften. Und wenn einer von euch nicht anfängt, sei es in Familie, sei es im Beruf, wo immer du bist, wenn einer nicht anfängt und sagt, ich werde Frieden stiften, dann werdet ihr in einem zerstörerischen Chaos enden. Weil Unfrieden zerstört. Zerstört total. Und du musst die Entscheidung treffen, ob du dem Schiedsrichter gehorchen willst oder ob du deiner Selbstsucht und deiner Selbstzentriertheit folgen willst. Ich werde mir aber jetzt mal Recht holen. Jesus verzichtete auf sein Recht, damit du Frieden haben kannst. Er verzichtete auf sein Recht, damit wir Frieden haben. Er verzichtete darauf. Die Schlüssel zum Frieden. Ich habe am Anfang gesagt, göttlicher Friede ist in erster Linie ein Geschenk. Wir können aber mit unserem Verhalten dazu beitragen, dass er sich in uns ausbreiten kann. Wenn du dich entscheiden willst, ein Friedensstifter zu sein, dann wirst du auch manches Mal noch daneben hauen. Das ist gar keine Frage. Aber vielleicht bist du auch der Typ und sagst, nee, ich gehe jetzt mit Frieden gerade durch. Aber dann will ich dir schnell, gib nie auf. Sondern geh hin und entschuldige dich auch. Selbst wenn du dich nicht entschuldigen müsstest. Es tut mir leid, dass ich mit dazu beigetragen habe, dass wir wieder Streit haben. Denn selbst wenn du nicht der Streitverursacher bist, aber du reagierst auf den Streit des anderen und streitest mit, in dem Moment bist du auch schuldig. Und in dem Moment brauchst du Vergebung. Auch von dem du dich reizen ließest zum Streit. Da sind wir schuldig geworden. So, und das ist so wichtig, dass ich entschuldige. Ich weiß, gerade wenn man jung verheiratet ist, so, ich habe ja gedacht, immer so, naja, Marita, die muss halt machen, was ich so denke. Also ich habe so gedacht, sie muss umgeformt werden in meinem Bild. Aber sie wollte ja nun mal auch mal Marita sein, nicht wahr? Und weißt du, ich muss sagen, ich habe dann auch, wenn ich mich ungerecht behandelt fühlte, ja, sie war ganz gelassen und ruhig. Weißt du, was mich furchtbar genervt hat, dass sie so gelassen und ruhig war? Da habe ich mich nochmal richtig geärgert. Dann entschied ich mich, ich werde eingeschnappt sein. Kennst du das? Die Lippe ist Richtung Schuhsohle. Ich entschied mich, sei eingeschnappt. Sie muss merken, dass sie mich jetzt verletzt hat. Und weißt du, sie bleibt weiter gelassen. Weißt du, und dann vom Eingeschnappten wurde ich ärgerlich. Die merkt nicht mal, dass sie schuld ist, dass ich eingeschnappt bin. Nein, das ist nicht wahr. Ich entschied mich, eingeschnappt zu sein, oder? Ich hätte ja auch Frieden haben können. Nur ich wusste ja damals nicht, was ich heute weiß. So, und verstehst du? Und schließlich habe ich dann gepoltert. Ich sage, weißt du, ich find's unmöglich, dein Verhalten. Sie hat aber gar nichts gemacht, sie hat nur gelassen da gesessen. Kann natürlich auch eine Form sein, dass du jemand reizt bis zur Weißglut, indem du ganz schön gelassen da sitzt. Die Welt geht unter und du sagst, ich sitze in der sicheren Arche. Aber weißt du, und schließlich, wo ging es am Schluss darauf hin, dass ich sage, Schatz, entschuldige, dass ich mich so verhalten habe. Ich hätte mir das Ganze ersparen können. In den Anfangsversuchen, sie dazu zu bringen, dass sie ist wie ich, da habe ich schon manchmal einen halben Tag gebraucht, wo ich sagte, na ja, das kann ich schon aushalten. Und bin dann mit meiner Lippe Richtung Schuhsohle durch den Alltag gegangen. Aber weißt du, es bringt nichts. Wir müssen uns irgendwann entscheiden, ich bin ein Friedensstifter. Und weißt du, was in der ganzen Zeit, wo man da mit Anklage und Verdammnis geht, weißt du, dass du die ganze Zeit nicht Jesus siehst? Man geht sogar oft in Anklage und sagt, Jesus, siehst du nicht, wie sie oder er sich verhält? Da musst du doch jetzt mal Herrn Machtwort sprechen. Der Herr sagt, ich habe schon gesprochen. Ich habe euch beide aufgerufen zum Frieden. Beide sollt ihr Friedensstifter sein. Wer will von euch den Anfang machen? Ich habe schon zu euch beiden geredet. Wer von euch will der Friedensstifter sein? Wir entscheiden uns. So, ein paar Schlüssel zum Frieden. Beachte Gottes Weisungen für dein Leben. Die Bibel ist die Betriebsanleitung für ein gelingendes Leben. In der Bibel steht alles drin. Gott hat für alles gesorgt. Ich sagte neulich schon mal, er hat sogar dafür gesorgt, wie man sein Haus absichert und sein Dach absichert, damit andere Menschen nicht zu Schaden kommen. Aber er hat auch für alles Vorsorge getroffen, wie wir unsere Herzen bewahren, wie unsere Herzen heil werden können, aber auch heil bleiben können. Beachte also Gottes Weisungen. Die Bibel sagt, mir als Mann, liebe deine Frau so sehr, wie Jesus die Gemeinde liebt. Wie ist denn die Gemeinde oft? Ich kann das ja nun mal aus meinem fast 40-jährigen Diensterfahrung sagen. Sie ist oft bockig, sturköpfig und will genau das Gegenteil tun von dem, was Jesus sagt. Und du denkst, Mensch, du hast die Wahrheit gepredigt, du hast versucht zu leiten und trotzdem geht man nicht auf das ein, was Jesus vorschlägt, zu einem erfolgreichen, glücklichen Leben. Und was tut Jesus? Die ganze Zeit liebt er diese seine bockige Braut. Und der Heilige Geist sagt, Jesus, ich arbeite an deiner Braut. Ja, teilweise ist sie voller Flecken und voller Runzeln. Also manche sehen so aus, Jesus, da denkt man, dieses Brautkleid kriegst du nie wieder hin. Aber der Heilige Geist sagt, wenn sie zustimmen, ich habe Wundermittel. Ich will sie dir, Jesus, ich werde sie dir präsentieren, ohne Flecken und Runzeln. Und Jesus liebt, die ganze Zeit liebt er. Jesus kommt nicht mit dem Schwert vorbei, haut dir eine drauf. Jesus gibt dir keine Gerichtsdrohung jetzt, wenn du nochmal. Gott sieht alles. Ja. Das war dann die Hilflosigkeit auch unserer Eltern, Oma und Opa. Wenn dann irgendwie wenn das irgendwie nicht so ging, wie es sollte. Herbert, Gott sieht alles. Was ist? Sie haben mir ein Bild von Gott gezeigt. Fürchterlicher, schlimmer Gott. Am besten weicht man ihn aus und kommt ihm nicht zu nahe. Das muss wohl ein finsterer Geselle sein, weil der steht zu meinen Eltern, obwohl sie Fehler machen und ich bin noch der Buhmann. So, wir müssen eine Entscheidung treffen. Die Bibel sagt, Mann, liebe deine Frau so sehr, wie Jesus die Gemeinde liebt, für die er sich selbst hingegeben hat. Und Frau, liebe deinen Mann ebenso. Die Bibel sagt doch, wir sind doch beide Priester. Er hat sie beide, Mann und Frau, zu Priestern gemacht in dem Reich seines Gottes. Wir treffen die Entscheidung. Entweder du als Mann oder du als Frau. Einer von euch beiden muss eine Entscheidung treffen, ein Friedensstifter zu sein. Zweitens hier in Bezug auf die Schlüssel, nimm Gottes Vergebung an. Schuldgefühle sind Friedensräuber. Aber Gott hat durch Jesus Christus uns von aller Schuld freigesprochen. Richtig? Von aller Schuld. Wenn wir uns schuldig fühlen, sei es Gott gegenüber, sei es dem Nächsten gegenüber, wenn wir uns schuldig fühlen, dann haben wir keinen Frieden. Und weißt du, Schuldgefühle rauben uns den Frieden. Und du musst, um in diesem Frieden zu leben, wissen für dich, Jesus hat mich freigesprochen von aller Schuld. Gott war in Christus und er versöhnte die Welt. Welt, Kosmos. Das ganze Weltsystem. Er kam und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zurechnend. Du musst wissen, alles, was du in der Vergangenheit getan hast, ist bezahlt. Alles, was du heute getan hast oder in der Gegenwart Übles tust oder jetzt auch vielleicht sogar Übles denkst, ist bezahlt. Und jede üble Tat, die du in Zukunft tun wirst, solange du auf dieser Erde lebst, ist bereits bezahlt. Gott war in Christus und versöhnte den Kosmos mit sich selbst, ihnen ihre Übertretung nicht mehr zurechnend. Ich sag's ja mal extrem, selbst wenn du hier, unser Wendepunkt-Team, das ja auch bei den Männern und Frauen am Straßenstrich Dienst tut. Selbst wenn wir das anschauen, die Frauen, die dort ihren Körper hergeben, manche wenige freiwillig, viele zwangsweise, oder auch Männer. Wenn du siehst, was da abläuft, oder wenn das Team sieht, was abläuft und die Dinge, die da geschehen, weißt du, da musst du wissen, alles, was sie da draußen tun, das hat Jesus schon bezahlt. Jeder Ehebruch, der heute irgendwo geschieht, ist bereits bezahlt. Aber er zerstört Menschen. Die Bibel sagt, wenn jemand Ehe bricht oder in unmoralischer sexueller Beziehung lebt, dessen Seele verrottet, sie verfault. Und Gott will nicht, also er hat die Schuldfrage ist geklärt. Er sagt, deine Sünden, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die sind bezahlt. Aber das wird für dich nur wirksam, dass die Fäulnis in deinem Leben aufhört. Es wird nur wirksam, indem du Jesus aufnimmst und Heilung, Zoe, göttliches Leben in dich hineinkommt. Und dann kommt Leben an. Bezahlt ist alles. Gott war in Christus. Lass dir das doch mal zergehen auf der Zunge deines Gehirns. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, ihnen und rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Habe nicht ich geschrieben. Gottes Veranlassung hat er schriftlich gegeben. Aber es wird nur wirksam, wenn wir das annehmen. Wenn du hohe Schulden hast, 1 Million Schulden, und jemand kommt und sagt, ich bezahle das. Er geht zu deiner Bank und sagt, hier, Herr sowieso, Frau sowieso hat bei Ihnen 1 Million Schulden. Ich mag diese Person sehr gerne. Ich bezahle diese 1 Million. Du kriegst ein Schreiben von der Bank, was bei natürlichen Banken heute nicht unbedingt sicher sein mag. Aber normalerweise bekämst du ein Schreiben von der Bank, wo sie dir sagen, ihre Schulden sind beglichen. Jemand war hier und hat für sie bezahlt. Herr sowieso oder Frau sowieso hat für sie bezahlt. Und dann sagst du, das nehme ich nicht an. Das heißt, du bleibst mit Schulden. Die Bank kann das nicht aktivieren bei dir. Dieses Geld bleibt auf dem Konto der Bank. Die Vergebung von Gott ist für uns alle gegeben. Aber wenn wir das nicht annehmen, das Opfer Jesu Christi für uns, die Bezahlung, die er für unsere Schuld getan hat, sein Blut, das er vergossen hat, wenn wir das nicht annehmen, wird diese Schuldenfreiheit in unserem Leben nicht aktiviert. Wir bleiben in Schuld. Und deshalb, wir haben es aber getan. Und dann kam Jesus und sagt, du bist frei von Schuld. Sofort, was sagt die Bibel? Römer, im Römerbrief, wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird gerettet, richtig? Und wer glaubt, dass Jesus in seinem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, der wird gerechtfertigt. Das heißt, der steht, wer glaubt, glaubt hier jemand, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Tatsächlich, 3 Stück. Also, Wir glauben, Jesus von den Toten auferstanden. Und Gott sagt, weil du das glaubst, wäre auch sinnlos, an den toten Jesus zu glauben. Gott sagt, weil du das glaubst, bist du jetzt so gerecht wie mein Sohn. Du bist jetzt Gottes Gerechtigkeit in Christus. Gott sieht dich genauso fehlerlos, herrlich und schön an wie seinen Sohn. Und dann kommt er mit seinem Frieden in uns. Und dann kommt der Teufel und sagt, dieses schöne Gebilde, diese schöne Veränderung, die Gott in diesem Menschen gemacht hat, diese Gerechtigkeit, die Gott diesem Menschen geschenkt hat, da sagt der Teufel, das darf nicht sein. Ich muss das zerstören. Und seine Lieblingstaktik dabei ist, Unfrieden zu stiften, dass wir keinen Frieden miteinander haben und wir zerstören unsere Beziehungen. Wir verlieren den Glauben, dass wir Gottes Gerechtigkeit sind, weil die Schuldgefühle uns wieder plagen und wir gehen wieder bergab und kommen nicht zum Leben. Deshalb sei ein Friedensstifter. Sei ein Friedensstifter. Also nimm, der Schlüssel zum Frieden ist, dass wir das annehmen. Ja, du Herr starbst für mich. Ich habe das angenommen für mich. Du bist mein Herr geworden. Jetzt bin ich Gottes Gerechtigkeit. Jetzt habe ich Frieden. Was sagt die Bibel? Er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Drittens nochmal in diesem Bereich, schau auf Gott. Ich weiß, wenn die Situationen an uns herankommen und wir in so Herausforderungen oder Stürmen stehen und die Gelassenheit uns verlassen will, dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Aber weißt du, was eine große Hilfe für dich ist? Wenn du, egal welche Situation an dich herankommt, auf Gott schaust. Dass du sagst, Herr, du bist hier. Du siehst mich. Und wir wollen, am liebsten wollen wir ja wieder unser Recht einfordern. Aber weißt du, was Gott sagt in Psalm 46, Vers 11? Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Hört auf. Hör auf mit Stress. Hör auf mit Streiten. Erkenne doch, ich bin doch da. Ich bin Gott. Ich bin doch in eurer Mitte. Ich wohne doch in dir. Hör auf, ich bin doch Gott. Ich bin dir doch nahe. Oder wie er sagt in Philipper 4, Vers 5. Er sagt, der Herr ist nahe. Egal wie schwierig deine Situation zu Hause ist, in der Familie ist, im Beruf ist, in der Gesellschaft, im Leben ist. Egal wie schwierig es ist. Wenn du auf Gott schaust und dir mal bewusst machst, der Herr ist nahe, dann wirst du ganz schnell im Frieden sein. Dann wirst du diesen Frieden, ja, buchstäblich anzapfen, anpacken, für dich nehmen. Herr, du bist nahe. Ja, du hast dieses Unrecht gesehen, das mir geschehen ist. Aber du bist nahe und du schaffst dem Unterdrückten Recht. Ich muss mir nicht Recht verschaffen. Du hast versprochen, du schaffst dem Unterdrückten Recht. Hallo? Und du fängst an, ein Friedensstifter zu sein. Vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort, Schimpfwort mit Schimpfwort. Weil dann wird's immer schlimmer. Nein, das tun wir nicht. Also schau auf Gott, der Herr ist nahe. Vertraue auf Gottes Plan. Wenn du Gottes Frieden erfahren willst, musst du darauf vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint. Die schlimmen Situationen, die manch einer von uns, und du, der doch im Internet zuhörst, die schlimmen Situationen, die manch einer erlebt, und du verstehst manchmal Dinge nicht, und dann willst du zweifeln an Gottes Güte zu dir. So fängt der Teufel an, so damit, dass du an Gott zweifelst, und vielleicht macht er ja doch nicht, und vielleicht geschieht ja doch nicht. Du musst eine Entscheidung treffen, egal was mir im Leben geschieht, egal, was mir begegnet, egal, was man über mich sagt, Gott meint es gut mit mir. Gott meint es gut mit mir. Sag dir das mal zu dir selber, so leise kannst du, mach mal die Augen so kurz zu, mach mal die Augen zu und geh in deine Gedanken oder von mir aus sag es leise, Gott, du meinst es gut mit mir. Ich verstehe die Situation nicht alle. Ich verstehe nicht die Umstände und Zusammenhänge manchmal, die da sind. Aber du, Gott, meinst es gut mit mir. Du meinst es gut mit mir. Letztlich da, man könnte manches dazu sagen, bitte Gott um Frieden. Wenn du in Situationen bist, wo Unfrieden herrscht, sprich doch mit Gott. Der Herr ist doch nahe. Gott ist gegenwärtig. So Lieder singen wir ja heute gar nicht mehr, außer bei uns manchmal vielleicht noch so bei gewissen Gegebenheiten. Gott ist gegenwärtig. Lasst uns ihn anbeten. Weißt du, wenn wir früher aus unserem Gesangbuch sangen, deshalb singen wir auch manches Mal alte Hymnen dazwischen und Kirchenlieder. Aber wenn du da saßt im Gottesdienst, ich weiß, als junger Christ, und manche Situation war so herausfordernd, und du sagst, aber Sonntag, du warst im Gottesdienst oder Dienstag oder Donnerstag im Bibelunterricht, du warst da, und wenn du gesungen hast, Gott ist gegenwärtig. Lass uns ihn anbeten. Oder richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Angesicht, so schön. Und die Dinge dieser Welt werden blass, sie werden klein, im Licht seiner Gnade gesehen. Ich habe gestern einigen Leuten gesagt, empfange Gnade für dich, aber gib auch Gnade an andere weiter. Sei gnädig mit dem, der dir Unrecht tut. Ich habe gestern zwei Leuten gesagt, ich sage, entscheide dich, ein Gnadenmensch zu sein. Und ich habe gesagt, sprich es, sag, Herr, ich entscheide mich, ein Gnadenmensch zu sein. Ein Gnadenmensch, der Gnade für sich nimmt, denn aus seiner Fülle haben wir genommen und nehmen wir Gnade über Gnade über Gnade über Gnade. Und da ist wieder so der alte Liederdichter, der gesungen hat und gedichtet hat, Gnade tief wie die tiefste See. Gnade strömt von des Kreuzes Höhe. Gnade für dich und für mich, für die Ewigkeit. Gnade für dich und mich, für jede Situation. Egal wie verkehrt du gewesen bist, es gibt Gnade für dich. Egal wie verkehrt die Person ist, die dich vielleicht verletzt hat, denke daran, auch ihr gilt diese übernatürliche, tiefe Gnade Gottes. Denken wir daran, was der Herr uns vergeben hat. Und das macht uns großmütig, gütig den anderen gegenüber, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Was macht denn der Herr Jesus? Er sagt, er rechnet uns unsere Übertretungen nicht zu, richtig? Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Hallo, ihr Männer, rechne doch mal deiner Frau, du sollst sie ja lieben wie Christus die Gemeinde, rechne doch deiner Frau all ihre Fehler von heute an nicht mehr zu. Sag dir mal so, egal was meine Frau macht, ich werde es ihr nicht mehr zurechnen. Egal was mein Mann macht, ich werde es ihm nicht mehr zurechnen, weil ich bin ja auch eine Priesterin im Reich Gottes. Ich werde es tun wie mein Jesus, dem ich folge. Er rechnet mir meine Sünden nicht zu, also rechne ich sie dem anderen auch nicht mehr zu. Und weißt du, was du mehren wirst, sich ausweiten wird? Friede. Ich hoffe nicht, dass du dann eines Tages kommst, boah, bei uns ist so viel Friede, das hältst du im Kopf nicht aus. Doch, du wirst merken, du hältst es aus. Du hast dich nur so sehr an Stress gewöhnt, an Streit gewöhnt, an Ärger gewöhnt. Jemand sagte mir, weißt du, Herbert, egal was du predigst, egal was du sagst, egal was du mir vorliest, aber dass bei uns mal Friede einkehrt, das glaube ich nicht. Da habe ich gesagt, dann glaube ich es für dich. Dann glaube ich es für dich. Und ich spreche Frieden über dir aus. Frieden über euch aus, in Jesu Namen. Letzter Bibelvers, Philipper 4, 5 bis 7, letzter Abschnitt. Eure Milde, eure Güte, beachte, nicht eure Strenge, nicht eure Zucht, nicht eure Erziehung, da muss man ja jetzt mal durchgreifen. Nein. Er sagt, eure Güte, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Sag mal deinem Nachbarn, mein Ehepartner ist auch ein Mensch. Naja, deine Güte und Milde soll allen Menschen kund werden. Er sagt, also die ihr nicht verheiratet seid, ja, und jetzt sage ich mal, ledig seid. Natürlich, du hast es für die anderen mitbekannt, ist klar. Ja, ihr seid schon eifrig, ja, ja, schon klar. Okay. Oder du hast schon für die Zukunft gesprochen. Den, den ich mal heirate, das wird ein Mensch sein. Eure Güte, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Das ist für mich immer so. Der Herr ist nahe. Er weiß, was ich denke, was ich fühle. Du, Herr, kennst meine Gedanken von ferne. Ach, weißt du, nachher bist du beleidigt. Ich nehme lieber den, der ist nicht dann, aber du bist auch nicht beleidigt. Aber überleg mal, ich gehe da, oh, was ein feiner Kerl. Schön, dass du da bist. Und denken tue ich dann, naja, was eine doofe Nuss. Was will er hier überhaupt? Verstehst du? Dann wäre ich ein Heuchler. Und dann wäre ich auch nur, dann würde ich auch, dadurch würde ich auch beweisen, dass ich nicht wirklich überzeugt bin, dass der Herr nahe ist. Denn wenn ich überzeugt bin, dass der Herr nahe ist, würde ich in meinem Herzen nicht übel über dich denken. Verstehst du? Ich würde nicht schlecht denken. So. Aber du bist Gottes wunderbarer, auserwählter Mann, ein Mann Gottes. Amen. Gott liebt dich, ein Sohn Gottes. Okay? Eure Milde und Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, du sagst in deinem Verstand, das kann nicht in Ordnung werden. Durch Gebet kann das nicht in Ordnung kommen. Es kann nur geschehen durch meine erzieherischen Maßnahmen. Dann irrst du dich. Gott sagt, es kommt zustande, wenn du für den anderen betest. Und wenn du so viel beten würdest für den anderen, wie du mit ihm streitest, da wäre schon Friede in deinem Umfeld. Da wäre Friede in deinem Umfeld. Friede in deinem Umfeld. Und der Friede Gottes, wenn wir also unser Anliegen, Herr, ich habe Stress da. Da haben wir Streit, Herr. Da sind Dinge, wir verletzen uns gegenseitig. Herr, würdest du mir uns bitte helfen, dass wir Friedensstifter werden? Würdest du bitte unsere Herzen verändern? Und die Schrift sagt, wenn wir zu Gott gehen und ihn bitten, dann geschieht etwas. Der Friede Gottes wird sich auf euch legen. Und der Friede Gottes, sagt er hier in Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Auch eure, nicht nur die Herzen, auch die Gedanken. Das heißt, da passiert wieder eine Situation, die nicht gut ist. Und dann geht's doch immer zuerst in unsere Gedanken los, muss ich mir das gefallen lassen? Darf ich das? Oder in den Gedanken geht los, na warte mal, was auch immer. Aber Gott sagt, wenn du anfängst zu beten, statt zu grübeln, oder statt Pläne, negative Pläne zu schmieden. Gott sagt, wenn du betest, dann wird Gott diesen Bereich deines Denkens, deines Verstandes mit Frieden belegen, so dass du gut denkst über den anderen. Er wird dich bewahren. Der Friede Gottes kann dich bewahren. Weißt du, der Schiedsrichter, der bewahrt auch so Fußballmannschaften, dass es keine Schlägerei auf dem Fußballplatz gibt. Also denk doch mal ein paar Jahrzehnte zurück. Ich habe Spiele gesehen, Leute. Da haben die Boxkämpfe ausgetragen auf den Fußballfeld. Die haben sich richtig verprügelt. Oder denke ich, ich glaube 64 irgendwann war das, unsere deutsche Mannschaft, die war so arrogant, so eingebildet, die gingen wie die stolzen Pfaue über das Fußballfeld, haben sich benommen, so dass unser Fernsehreporter sagte, als das Spiel abgepfiffen wurde, ich war so froh, denn wir konnten unsere Mannschaft, wir konnten sie nicht mehr ertragen. Du musst dir vorstellen, das war richtig gewalttätig, manchmal wie nicht gewollt. Unser Torwart springt raus aus dem Tor, den französischen Spieler mitten ins Gesicht rein und schlägt ihm die Zähne aus. Ja, du musst jetzt Dinge, und weißt du, und dann kam es wieder. Dann kam natürlich in Frankreich typisch Nazis und dann ging das wieder los. Weißt du, Unfrieden zu machen, das holt all diese alten Vorurteile und all das wieder hervor. Ich habe gestern Abend über Vergebung gesprochen. Weißt du, Vergebung heißt, ich trage es dem anderen nicht mehr nach. Und weißt du, die Liebe Gottes ist doch auch ausgegossen in unser Herzen, oder? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Okay, du warst jetzt gemein zu mir. Aber ich habe meine Hoffnung und meine Zuversicht in Gott gesetzt, dass bei uns Frieden herrschen wird. Und ich werde nicht auf Streit mit Streit antworten. Ich werde in Zukunft auf Streit mit Frieden antworten. Du wirst merken, du wirst sehr schnell fast paradiesische Zustände in deinem Umfeld haben. Weil das Reich Gottes kann sich nämlich jetzt ausweiten. Das Reich Gottes ist nämlich Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, wie ich es schon mal zitiert habe. So lasst eure Anliegen, eure Nöte, auch euren Stress, den Streit, den ihr vielleicht habt, egal was du hast, lasst diese Anliegen in Gebet zu Gott kund werden. Das heißt, sprich mit Gott darüber. Bevor du streitest, sprich lieber mit Gott darüber. Sag, Herr, es tut mir auch weh, es hat mich verletzt, aber Herr, ich vergebe und ich danke dir, dass du kommst und das in Ordnung bringst. Und Gott sagt, gut, dass du zu mir gekommen bist. Ich lege Frieden auf dein Herz. Ich lege Frieden auf deine Gedanken. Ich habe alles in der Hand. Ich kümmere mich um euch. Verstehst du? Aber das hören wir nicht. Wir sehen Gott nicht, wenn wir uns boxen. Was ja manchmal milde ausgedrückt ist. Ich habe dir versucht, ein paar Ratschläge zu geben heute Abend. Und die einen Weg für dich sein können, wenn du das willst und dich dazu entscheidest, dass Frieden in deinem Leben, in deine Ehe, in dein Umfeld kommt. Schlusssatz hier, den ich mir aufgeschrieben habe, denke daran, Frieden meint kein sorgenfreies Leben, sondern ein Gefühl der Ruhe inmitten der Turbulenzen des Lebens. Gott hat ganz klar gemacht, dass Sorgen in unser Leben kommen. Aber er sagt, wenn sie kommen, alle eure Sorgen werft auf mich. Gott hat uns in seinem Wort gesagt, wir werden mit Ärgernissen konfrontiert werden. Gott sagt, es kommen Ärgernisse. Aber wie reagieren wir auf Ärgernisse? Gott sagt, ja, der eines dieser Kleinen ärgert, manches Mal wäre es besser, ihm wäre ein Mühlstein an den Hals gehangen und er würde ertränkt, sagt Gott, statt dass er immer so einen Stress macht. Aber Gott sei Dank leben wir ja unter Gnade. Es gibt auch für Stressverursacher Gnade. Denke daran, Frieden meint kein sorgenfreies Leben, sondern ein Gefühl der Ruhe inmitten der Turbulenzen des Lebens. Ich weiß nicht, wie diese Situation sich verändern wird, auf welche Art und Weise, aber ich weiß, dass sie sich verändern wird. Von mir aus habe ich keine Kraft, hier mein Mann, meine Frau zu stehen. Aber der Herr gibt übernatürliche Kraft. Vielleicht bist du auch und sagst, ich bin dieses Lebens müde. Ich bin auch dieses Unfriedens müde. Der Herr sagt, ich gebe dir der Müden Kraft. Aber du musst dich zu ihm wenden. Und dann in seiner Kraft, in seinem ganzen Kraftpaket, in seiner Stärkung, auch in seinem Trost, ist Friede für dein Herz, ist Frieden für deine Gedanken. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Jesus sagt ja, wenn er in ein Haus geht, dann sagt Friede sei diesem Haus. Und wenn da ein Mensch des Friedens ist, dann wird mein Friede darauf kommen. Stell dir mal vor, ihr Ehemänner, Ehefrauen, Kinder, Eltern, wenn du nach Hause kommst, du kommst von der Schule oder Uni nach Hause, wie sagte mir neulich jemand, 40 Jahre, knapp 40 Jahre, und sag, wo wohnst du? Oh, ich wohne immer noch bei Mama. Oh, sage ich. Er sagt, Hotel Mama ist günstig, Herbert. Okay. Aber wie war es, auch wenn man nach Hause käme, Mama, Essen fertig? Oder der Mann kommt vielleicht nach Hause und sagt, Schatz, schon gekocht? Oder die Frau kommt, hey, Mann, schon gekocht? Was auch immer. Wie wäre es, wenn man ins Haus kommt, als erstes sagt, Friede diesem Haus. Nicht, wo sind die Pommes in diesem Haus? Friede sei diesem Haus. Friede sei diesem Haus. Komm rein und sprich Frieden aus. Friede sei diesem Haus. Du hast die Kinder, die, wie sagte mir eine Mutter vor einiger Zeit, das ist wie Plagegeister. Ich fühle mich manchmal, als wenn sie mir geschickt wurden, um mich zu plagen. Warum sprichst du nicht einfach mal Frieden aus? Sag, Du kommst, deine Kinder kommen und du, das müssen sie nicht hören. Ich meine, du musst nicht sagen, Kinder, stellt euch auf, Friede euch. Nein, nein, das meine ich ja gar nicht. Aber du gehst durchs Haus, Friede sei diesem Haus. Du merkst, die Kinder fangen vielleicht an, sich zu streiten. Friede sei diesem Haus. Und du sagst, Herr, dein Friede weitet sich aus. Da ist ein übernatürlicher Geist, nämlich der Geist des Herrn, anwesend. Und der bewirkt das, was du nicht bewirken kannst. Der Friedefürst ist unsichtbar anwesend, wo immer du und ich leben. Und dieser Friedefürst kann seinen Frieden ausweiten, wenn wir ihm die Gelegenheit dazu geben. Halleluja. Friede. Mit Gelassenheit durch die Stürme des Lebens gehen. Und wenn du anfängst, ein Friedensstifter zu sein, du wirst dich so dran gewöhnen, dass du nicht mehr auf Streit reagierst. Ja? Das ist ja manches Mal sind ja auch Leute frech im Gemeindealltag, im Gemeindeleben. So, dann merke ich so, manchmal, da ist es so, wenn jemand, bei jemand so ein spitzen Unterton ist. Und dann denke ich, das ist gerade nicht gut. Aber weißt du, was ich tue? Ich tue so, als hätte ich es gar nicht gehört. Und was ich noch tue, ich rechne es der Person nicht an. Weil dass sie sich so verhält, ist nicht mein Problem. Das muss sie gefälligst mit Gott klar machen. Und ich kann dir die Erfahrung machen, ich habe aufgehört, da jemand zu sagen, du, dein Verhalten war gerade unkorrekt. Nur wenn der Heilige Geist sagt, korrigiere jemand, dann tue ich es, aber sonst mache ich es überhaupt nicht. Und weißt du, der Herr sieht das und manchmal kommen Personen, manchmal ist es nach Monaten gekommen, dass er, Herbert, mein Ton neulich, der war wirklich daneben. Würdest du mir bitte vergeben? Ich sage, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Warum? Ich weiß es dann noch nicht. Manchmal müssen die Leute es hervorholen und sagen, ich sage, okay, damit es dir hilft. Aber ich weiß nicht, wovon du sprichst. Warum? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Ich habe mich entschieden, ich rechne dir Böses nicht mehr zu. Ich habe mich entschieden, Frieden zu stiften. Und wenn du übel drauf bist, dann muss ich mich ja nicht mit reinziehen lassen. Da überlasse ich dich ganz schön dem Herrn, der bringt dich schon auf die Beine oder auf die Knie. Ja, was besser wäre, erstmal auf die Knie, ne? Und dann auf die Beine. Naja, Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du der Friedefürst bist, in unserem Leben bist. Und du sagst in deinem Wort, du bist gekommen, um Frieden zu geben, den Nahen und Frieden auch den Fernen. Damit drückst du aus, dass du gekommen bist, Frieden zu bringen für die ganze Welt, für alle Menschen. Ich danke dir dafür. Und ich gebe dir, Herr, alle Ehre. Und ich bete, Herr, und spreche aus, Friede sei diesem Haus Gottes, das hier versammelt ist. Friede sei, Friede in die Familien hinein, Frieden in die Ehen hinein. O Heiliger Geist, ich bete, das ist mein Gebetswunsch, meine Bitte, dass erinnere jeden Einzelnen im Alltag daran, ein Friedensstifter zu sein. Ein Friedensstifter zu sein. Sprich doch mal so mit Jesus. Sag es nur zu Jesus einfach so. Ich will ein Friedensstifter sein, Herr. Ich will ein Friedensstifter sein. Ich will ein Friedensstifter sein. Und wenn du so mit Gott sprichst, der Friede Gottes wird dein Herz und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Halleluja. Und wenn es in dir hochkommt mit Ärger, dann wird in dir etwas passieren. Der Schiedsrichter wird sich melden, der Friede. Jesus sagt, Friede ist eine Person. Jesus ist Friede, unser Friede. Und Jesus, wenn du und ich streiten wollen, dann kommt er, macht Spaß, mach mal weiter. Friede sei mit euch, sagt er. Amen? Okay. Ich weiß noch, als wir die Gemeinde anfingen, das war noch im Keller in der Bleistraße. Also es war überhaupt, den Gottesdienst zu beginnen, war so oft so problematisch, weil du konntest da vorne stehen und anfangen zu reden und die Leute hörten nicht auf zu schwätzen. Du hast gedacht, warum stehe ich überhaupt hier? Also man konnte gar nicht anfangen. Dann habe ich gedacht, Herr, ich muss eine Idee haben. Irgendwie müssen die Leute doch auch mal merken, wenn es beginnt, dass ich ja auch mal dran bin, meinen Mund aufzumachen. Und dann kamen meine Gedanken, ich vermute, es war der Herr, auf so Ideen kam ich nicht, dann habe ich mir damals eine Trillerpfeife, nicht so ein schwaches Ding wie das. Das war ein kräftiges. Und weißt du, da kam der nächste Sonntag. Und das war wieder, die Leute hörten nicht auf. Und ich habe es mir angeschaut und dann stand ich vorne, aber mit der richtig lauten Pfeife. Manche haben gedacht, die letzte Posaune, der Herr erscheint. Siehst du, das hätte man doch verpassen können. Okay, also Frieden, der Schiedsrichter in dir, achte auf ihn.